Das Ziel von dem Seminar ist, nicht so sehr ein schlechtes Gewissen zu machen, weil wir alle in der Familienandacht hinterherhinken. Ich glaube, bei uns allen gibt es Luft nach oben. Genauso wie es im Gebetsleben, in der Bibellese immer Luft nach oben gibt. Ja, das Ziel ist nicht, schlechtes Gewissen zu machen, sondern das Ziel ist zu ermutigen, vielmehr die Notwendigkeit zu sehen, aber auch zu entlasten, den Druck rauszunehmen, und wirklich mit Freude Familienandacht zu machen, Freude daran zu haben, das große Bild vor Augen zu sehen. Familienandacht ist genauso ein geistliches Schlachtfeld und ein Kampffeld, genauso wie unser Bibellesen und unser Gebet herausgefordert ist. Und wir Tag für Tag kämpfen müssen, um wirklich die Zeit zu haben. Und so oft rutscht es in der Prioritätenliste nach unten. Und ich weiß, wenn wir viel beschäftigt sind, dann gibt es Dinge, an denen wir einsparen. Das kennt ihr alle, nicht wahr? Wenn der Tag voll ist, dann gibt es so Dinge, die wir einfach streichen. Ja, welche Dinge würden wir streichen, die meisten? Einiges. Aber es gibt so einiges, was wir nicht streichen würden, ja? Abendessen wird in der Regel nie gestrichen, oder? Familienabendessen wird nie gestrichen. Weiß nicht, wie es bei euch ist mit Zähneputzen der Kinder. Wird nie gestrichen, nicht wahr? Egal, wie kurz die Zeit ist. 30 Sekunden oder eine Minute Zähne putzen muss noch drin sein. Das zeigt einfach, welche Prioritäten wir haben, nicht wahr? Offensichtlich ist die Priorität, Zähne zu putzen, extrem hoch. Weiß nicht, wie das ist bei der Familienandacht, aber ich glaube, die große Herausforderung ist, wenn der Tag voll ist und viel los war, ja, dann streichen wir die Familienandacht, nicht wahr? Oder neigen dazu. Und das zeigt einfach, dass wir die Priorität des Zähneputzens über die Familienandacht legen, was nicht richtig ist. Ich hatte eine Statistik gesehen, die vor ein paar Jahren gemacht wurde in USA, wobei ich denke, dass sie wahrscheinlich den europäischen Teil genauso gut widerspiegelt. Und das Ziel war zu sehen, wie die geistliche Entwicklung der Kinder ist und wie die Gewohnheiten der Gemeinden so sind. 40.000 Eltern wurden befragt. Das heißt, es macht schon deutlich, also wie groß angelegt die Studie war. Nun, was würdet ihr schätzen? Wie viel Prozent der Eltern beten, lesen die Bibel und machen in irgendeiner Art und Weise eine Familienandacht einmal pro Woche. Das war die gute Nachricht der Statistik. Oh, gut. Ja, genau 20. Ja. 20% der Eltern machen einmal die Woche in irgendeiner Art und Weise eine Familienandacht. Und das ist erschreckend. Und glaubt nicht, dass es in euren Gemeinden manchmal besser aussieht. Wir haben es notwendig, besonders als Hirten und Lehrer, wir haben es notwendig, die Männer in unseren Gemeinden anzuleiten, als Vorbild voranzugehen und sie zu ermutigen, Familienandacht zu machen. 50% der christlichen Eltern haben in der Umfrage, sie machen selten oder nie Familienandacht. Das heißt, die Hälfte derer, die sich Christen nennen, ein Viertel betet noch nicht einmal mit den Kindern. Selten oder nie. Und ich meine, das ist erschreckend. Denken wir über Deutschland ein bisschen besser, was ich nicht denke. Aber selbst wenn die Zahlen hier bei uns ein bisschen höher werden, ja, sind sie nicht besser. Ja, wir sind genauso herausgefordert. Ja. Wir leben in einer Gesellschaft und wir müssen nur die Augen aufmachen, die degeneriert, die geistlich und moralisch zerfällt. Und der Grund dafür beginnt an der Wurzel, nämlich die Familie wird im Kern ruiniert und kaputt gemacht. Und wenn das Herzstück der Gesellschaft, wenn die Familie verfault, dann vermodert die ganze Gesellschaft. Und insbesondere als christliche Familien müssen wir festhalten an der Wahrheit, müssen Salz sein, das konserviert. Und die Familienandacht ist ein mächtiges Bollwerk gegen diesen Verfall. Nun möchte ich kurz durchgehen, was wir heute alles, was mein Ziel und mein Plan ist, was wir alles durchgehen werden. Ich möchte zunächst die Pflicht der Familienandacht sehen im Alten wie im Neuen Testament, dann den Inhalt einer Familienandacht. Ja, was macht man eigentlich in einer Familienandacht? Die Umsetzung der Familienandacht, wie macht man Familienandacht? Herausforderungen und Hindernisse, ja, wir sind Tag für Tag herausgefordert. Der Segen der Familienandacht, fünftens und sechstens, ein paar hilfreiche Materialien für die Familienandacht durchgehen. Mein Ziel ist, dass wir in 45 Minuten durchgegangen sind oder 50 und 10 Minuten noch bleibt für ein bisschen Austausch, Ermutigung. Vielleicht hat der eine oder andere noch ein paar gute Ideen oder Ergänzungen oder Fragen und dann können wir das durchgehen. Nun, die Pflichten der Familienandacht. Ein paar Wahrheiten wollen wir uns ansehen. Die erste ist, die Kinder in der Gottesfurcht zu unterweisen, ist die Aufgabe der Eltern. Das macht das Alte und das Neue Testament deutlich in jeder Hinsicht. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, Abraham, ihr erinnert euch, kurz bevor Gott Sodom und Gomorra richtet, begegnet er Abraham im 18. Kapitel. Und beim Vorbereiten dachte ich über die Stelle nach und dachte, oh Mann, die ist wirklich herausfordernd und zeigt uns auf, wie Gott denkt. Nämlich Gott sagt, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will in Bezug auf, ich richte Sodom und Gomorra? Und er sagt, nein, weil ich habe ihn ersehen. Und achtet, was Gott sagt, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Das heißt, Gott sagt, Abraham soll seine Kinder belehren, unterweisen und aus dem Grund lasse ich ihn nicht in Unwissenheit, sondern sag ihm meinen Ratschluss in Bezug speziell auf Sodom und Gomorra. Ja, einen anderen Imperativ finden wir, ich glaube, es ist der bekannteste aus 5. Mose 6, ja, das bekannte Schema Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott. Und dann schärft Gott diese Worte dem ganzen Volk ein und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft. Und die Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und dann sagt er, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also nur bei der Familienandacht? Oh nein, also nicht nur abends oder wann auch immer Familienandacht gemacht wird, sondern er sagt eigentlich fortwährend, das ist die Aufgabe von uns Eltern, unsere Kinder fortwährend in der Furcht Gottes zu erziehen. Ein Beispiel, wie das geschehen ist, ist Josua 24, ihr erinnert euch, das letzte Kapitel von Josua. Offensichtlich haben Götzen sich breit gemacht und Josua, er sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und er legt fest und sagt, wir als Haus, wir wollen Gott dienen. Offensichtlich ist für Josua Anbetung nicht optional, ist nicht irgendwie etwas, was man machen kann oder nicht machen kann. Er weiß, dass seine Familie gegen den Strom schwimmen muss, Josuas Familie. Er weiß, dass er ein Vorbild sein muss und das ist er auch. Wir erinnern uns, dass das Buch von Josua endet und Richter geht fort und das heißt, dass die ganze Generation, die mit Josua kam, seinem Beispiel folgte. Er hatte großen Einfluss auf seine Generation. Ja, Josua, er tut das, was er sich von jeder Familie in Israel wünscht. Er will Gott dienen. Und als Haupt der Familie, insbesondere als Väter, sind wir verantwortlich für die geistliche Nahrung, für die Erziehung in unserer Familie. Das Wort, das Josua hier gebraucht, in Vers 15 für wir wollen dem Herrn dienen, es ist dasselbe Wort wie wir wollen anbeten. Es wird sonst an anderen Stellen gebraucht, um zum Ausdruck zu bringen, wir wollen anbeten. Offensichtlich bedeutet es, Gott zu dienen, Gott anzubeten. Das heißt, die Familienandacht, wenn wir Familienandacht machen, es verfolgt nicht nur das Ziel der Unterweisung, im Sinne von einfach nur belehren, belehren, sondern in gewisser Weise ist es eine Familienanbetung. Also wir beten Gott an in der Familie. Es ist nicht nur ein konstantes Belehren und Unterweisen. Ja, es ist genau diese Zeit, ja, wo wir vorlesen, wo wir beten, wo wir uns austauschen. Das ist die Zeit, wo du wahrscheinlich deinen Kindern fünfmal sagst, hör bitte auf zu spielen, hört auf, euch gegenseitig zu ärgern, setz dich ordentlich hin. Ja, das ist eigentlich die Zeit der Anbetung, der Familienanbetung. Ja, Kinder sind Kinder und wir müssen sehr nachsichtig sein. Ja, weil wir können, auch wenn wir Familienandacht machen, dann kannst und willst du nicht erwarten, dass deine Kinder 30 Minuten still sitzen, mucksmäuschenstill wie auf einer Kirchenbank, die Lauscher gespitzt und zuhören und an deinen Lippen kleben. Ja, das ist Wunschdenken. Und dennoch gibt es gewisse Regeln. Bei uns zu Hause, ja, da wir erlauben den Kindern nicht bei der Andacht, dass sie herumlümmeln, ja, dass sie irgendwie so gelangweilt herumlümmeln, sondern sie können liegen oder aktiv dabei sein. Aber spätestens, wenn wir beten, dann ist mein Ziel, dass sie einen gewissen Respekt entgegenbringen. Ja, die äußere Haltung, die ist nicht gleichgültig, sie ist nicht erheblich und dennoch spiegelt sie die innere Haltung des Herzens wider. Und wir wollen unseren Kindern beibringen, dass wir Gott einen Respekt anbeten. Ja, unabhängig dessen, ob wir nun knien oder nicht knien oder sitzen. Ja, wir haben festgestellt, manchmal ist es wirklich hilfreich zu knien als Familie gemeinsam. Und das lenkt ab von vielen Dingen, die sonst so vor sich gehen. Ja, das heißt, haltet es im Hinterkopf in der Familienandacht. Nun, wir wollen eine Ausgewogenheit haben im Sinne von sollen ruhig sein und zuhören, aber gleichzeitig auch nicht so gesetzlich im Sinne von, okay, nichts anderes, also du musst still sitzen, darfst dich keinen Zentimeter und Millimeter bewegen. Ja. Die Verantwortung obliegt insbesondere den Vätern. Nun, die neutestamentliche Stelle, die das am meisten deutlich macht, ist Epheser 6, Vers 4. Ja, ihr kennt die Stelle sicherlich sehr gut. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Nun, Epheser 4 adressiert sich hier insbesondere an die Väter, nicht weil die Mütter außen vor sind, sondern weil sie das Haupt der Familie sind und verantwortlich sind. Die Verantwortung liegt insbesondere bei den Vätern. Ja. Auch wenn die Väter diejenigen sind, die wahrscheinlich die wenigste Zeit zu Hause mit den Kindern verbringen. Zu Hause in der Regel, ja, die Mutter ist die meiste Zeit da mit den Kindern und das verleitet uns Männer dazu zu denken, dass Erziehung und Unterweisung und biblische Belehrung in welches Repertoire gehört? Bei wem auf dem Tisch liegt? Bei den Müttern, genau. Und es ist nicht der Fall, sondern sie liegt wirklich bei uns Vätern. Nun, das entzieht nicht die Verantwortung der Mütter. In Sprüche ist voll davon, dass sowohl Väter wie Mütter erziehen und belehren. Aber wir Männer drücken uns gerne davor, weil wir a, wenig zu Hause sind und weil wir b, die Verantwortung auch gerne abgeben. Sprüche 1, Vers 8 macht es sehr deutlich. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Ja, beide sind aktiv. Und wir Männer sind insbesondere herausgefordert, die Verantwortung zu tragen. Ja. Der Imperativ in 5. Mose ist, höre Israel. Ja. Nun, kann es sein, dass man als Frau den Mann manchmal anstupsen muss? Oh ja, sehr wahrscheinlich. Und ich glaube, alle Männer haben es schon erlebt, wo die Ehefrauen manchmal nachhelfen und sagen, komm, mach Familienandacht. Und ich möchte die Frauen wirklich ermutigen, das zu tun, aber in aller Weisheit und Sanftmut das zu tun. Man kann auch sehr plump damit einherkommen. Ja, also wenn jemand sagt, wann fängst du endlich an, Familienandacht zu machen? Ja, das ist wahrscheinlich genauso derb formuliert wie der Ehefrau zu sagen, wann fängst du an, endlich gut zu kochen? Ja, das ist einfach frustrierend. Und ich möchte euch ermutigen, die Ehefrauen wirklich anzustoßen, selbst wenn der Ehemann die Verantwortung vernachlässigt und zu kurz kommt, zu überlegen, kann ich ihm helfen, diese Verantwortung wahrzunehmen? Einfach schon mal als Andachtsbuch rausnehmen, rauslegen auf den Tisch nach dem Abendessen oder zu sagen, hey, bleibt hier, wir wollen noch Andacht machen den Kindern, ja, und er hört dann schon zu, der Ehemann, und wird daran erinnert. Ich denke, Hannah ist eine großartige Ehefrau, 1. Samuel 1 und 2, was es bedeutet, geistlich reifer zu sein wie der Ehemann. Ja, wir wissen es nicht, endgültig werden wir wahrscheinlich im Himmel sehen, aber ich denke, 1. Samuel 1 und 2, da deutet sehr vieles darauf hin, dass Hannah geistlich viel reifer war wie Elkanah, ihr Ehemann. Und dennoch ist sie eine gottesfürchtige Frau, die nicht nach vorne prescht, aber unglaublich großen Einfluss hat auf ihre Kinder und dadurch ein großartiges Beispiel ist, wie kann ich als sogar geistlich reifere Ehefrau neben meinem Mann, mit meinem Mann gemeinsam dienen, der vielleicht geistlich gar nicht so reif ist. Ja. Das göttliche Mandat ist nicht optional. Familienandacht ist nicht eine moderne Erfindung, ja, sondern wir sehen es im Alten wie im Neuen Testament. Es ist ein Befehl Gottes, unsere Kinder in der Furcht Gottes anzuleiten, sie zu erziehen. 5. Mose 6 sagt nicht, wenn es dir gut geht oder wenn du Zeit hast und dir langweilig ist oder wenn du nicht gestresst sein solltest und es diese Zeit mal gibt oder in den Ferien, in Sommerferien, dann wäre es gut, wenn du das tust. Nein, sondern gibt vor, jeden Tag in allen Situationen. Ja, die Aufgabe, die lautet, die nächste Generation für Gott zu erziehen. Sie gehören, unsere Kinder, sie gehören nicht uns. Unsere Kinder hat Gott uns anvertraut. Wir sind lediglich Verwalter. Psalm 127 sagt, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Sie sind kein Besitz. Ja, sie sind nicht, auch wenn sie sogar unsere DNA mit sich herumtragen, dennoch wechselt es zwischen, wir sind hier, um ihnen zu dienen. Nun, wenn ihr an die Erziehung eurer Kinder denkt, was habt ihr vor Augen? Ich meine, jeder hat gewisse Ziele, nicht wahr? Was wir alles wollen, dass unsere Kinder lernen. Ja, was wollen wir alles, dass sie lernen? Du hast ruhig antworten, Seminar, keine Predigt. Ordnung, Pünktlichkeit, ja. Gehorsam, allen voran, ja. Ist bei meiner Liste auch ganz oben. Ja, dass sie die Wahrheit sagen, nicht wahr? Dass sie zweimal am Tag ihre Zähne putzen. Dass sie zu anderen Kindern freundlich sind, dass sie in der Schule respektvoll sind gegenüber den Lehrern, ja, den Autoritäten. Dass sie ihr Zimmer aufräumen, dass sie ihren Teller leer essen. Dass sie sich ordentlich anziehen, dass sie fleißig sind, nicht wahr? Dass sie nicht streiten, dass sie mit ihrem Taschengeld verantwortlich umgehen und so weiter. Nicht? Also die Liste, die ist unendlich. Was wir alles wollen, dass unsere Kinder lernen. Und in gewisser Weise würden wir sagen, wir wollen sie fürs Leben erziehen, richtig? Das ist, was wir wollen. Und das ist falsch. Es ist nicht, dass es nicht richtig ist, aber die Priorität, die ist falsch. Und ich war wirklich überrascht, bis ich nicht Epheser 6, die Aufforderung, gründlicher studiert hatte. Ich war mir dessen auch nicht bewusst. Die übergeordnete Aufgabe ist nicht, unsere Kinder fürs Leben zu erziehen, was Epheser 6 sagt, sondern die übergeordnete Aufgabe ist, sie für Christus zu erziehen, sie in der Gottesfurcht zu erziehen. Und wenn man das überspitzt, nun, wir wollen manchmal ein bisschen überspitzt sein, einfach um deutlich zu machen, um es sicherzustellen, dass wir es richtig verstehen. Wenn wir es ein bisschen überspitzen, dann wäre die Familienandacht in der Priorität wichtiger, wie ihnen Lesen und Schreiben beizubringen. Hast du das verstanden? Ja, warte, mein Kind soll lesen und schreiben lernen, richtig? Ist einmal eins und rechnen und ich meine, die sollen mit Geld hantieren und so weiter, ja? Aber für Gott ist die Priorität höher, dass sie in der Gottesfurcht erzogen werden. Das bedeutet nicht, dass wir sie retten können, aber dass sie in der Gottesfurcht erzogen werden. Die Priorität ist höher, wie dass sie lesen und schreiben lernen. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst sein. Ja, 5. Mose sagt, einschärfen, wiederholen, immer wieder. Ja, beim Sitzen, beim Gehen, beim Niederlegen, beim Aufstehen. Das sind die täglichen Aktivitäten. Ja, Epheser sagt, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Epheser sagt nicht, bring ihnen einmal eins bei, bring ihnen Rechnen bei. Ja, das sind Dinge, die wir ihnen sowieso beibringen würden. Bring ihnen bei, wie man Spaten im Garten gräbt, wie man Akkuschrauber umgeht. Ja, nein, über all dem ist die Gottesfurcht, was die höchste Priorität für uns hat, und dessen wir uns bewusst sein müssen. Ja, nun, was wollen wir ihnen beibringen? Ja, die grundlegenden Wahrheiten des christlichen Glaubens, ja, die Eigenschaften Gottes, die Sündhaftigkeit des Menschen, das stellvertretende Werk der Errettung. Ja, all das sind Dinge, das Einmaleins des christlichen Lebens. Der Bruder von Joel Beakey, kennt ihr Joel Beakey? Er ist ein wirklich guter Theologe. Er hat diese 5 Bücher auf Fels gebaut, hat er mitgeschrieben. Der Bruder von ihm sagte zu seinem Vater Folgendes: Die früheste Erinnerung, die ich habe, ist, wie du uns mit Tränen in den Augen die Pilgerreise Sonntagabend vorgelesen hast und wie der Heilige Geist Gläubige leitet. Damals war ich 3 Jahre alt. Gott hat dich damals gebraucht, mir beizubringen, dass das Christentum wahr ist. Unabhängig, wie weit ich mich in späteren Jahren davon entfernt habe, konnte ich nie ernsthaft daran zweifeln. Ja. Spurgeon am Bühne hat es gestern Abend erwähnt. Spurgeon ist erst im Alter von 17 Jahren zum Glauben gekommen. Aber es war nicht so, dass er die biblischen Wahrheiten nie gehört hat. Er hat sie mit Muttermilch schon aufgesogen, könnte man fast sagen. Er ist unterwiesen, er kannte die ganze Theologie, aber erst mit 17 ist er gerettet worden und wiedergeboren worden. Und danach ist all das, was er die letzten Jahre gehört hat, hat ihm gedient, um geistlich zu wachsen. Und ich glaube, innerhalb kürzester Zeit hat er anderen im Predigen und Lehren sogar gedient. Und warum? Weil er alles vorher mit Kinderschuhen gelernt hat und es ihm beigebracht worden ist. Nun, was ist der Inhalt der Familienandacht? Spurgeon sagt Folgendes: Ich stimme Matthew Henry, ein anderer Puritaner, zu, wenn er sagt, die in der Familie beten, tun es gut. Diejenigen, die beten und die Schrift lesen, tun es besser. Aber diejenigen, die beten, lesen und singen, tun das Beste von allem. Wirklich gutes Zitat, ja. Welche Elemente, was gehört in eine Familienandacht? Ja, was machen wir, wenn wir uns abends mit den Kindern, wenn wir eine Familienandacht haben, was sollen wir tun? Ja, das allererste, das wir tun, ist Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort aufzuschlagen. Ich möchte dich dazu ermutigen, lies gemeinsam Gottes Wort, schlage Gottes Wort mit ihnen auf, öffne Gottes Wort mit ihnen. Ich bin auch immer versucht, mein Handy zu zücken, weil es näher ist wie meine Bibel, muss mich aber wirklich immer wieder zügeln und bremsen und sage, nein, ich will wirklich die Bibel, Gottes Wort in die Hand nehmen, einfach weil es kommuniziert, was ist unsere Autorität, was ist unsere Grundlage? Es ist Gottes Wort. Und ja, das Handy liegt meistens viel näher wie die Bibel. Und dann stehe ich auf und suche die nächste Bibel und ziehe sie herbei. Schlag die Bibel auf und lies mit ihnen. Ja, Errettung ist das größte Privileg und das größte Geschenk, aber wir können unsere Kinder nicht erretten, auch wenn wir es gerne wünschten. Aber was können wir tun? Und das ist, was wir tun wollen. Wir können sie zum Wort bringen. Das ist unsere Verpflichtung und unsere Aufgabe. Und ab da übernimmt das Wort. Ab da übernimmt der Geist Gottes. Wir können ab hier nicht weitergehen. Das Einzige, was wir tun können, ist, zum Wort zu bringen. Und ab dort übernimmt Gott mit seiner Kraft, er hat die Kraft, Seelen zu retten. Nun, hier stellt sich die Frage, okay, gut, ich nehme die Bibel, was lese ich? Ja. Nun, das hängt sehr stark von dem Alter der Kinder ab. Was lese ich? Ja, wir gehen nachher ein paar Kinderbibeln durch. Ja, es gibt ein paar, die sind wirklich sehr gut geeignet für die ganz Kleinen, also für die 2-, 3-, 4-, 5-Jährigen. Und dann gibt es ein paar gute Familienandachtsbücher, die sind geeignet ein bisschen für die Größeren, besonders das Familienandachtsbuch von Generation der Gnade, ja, stelle ich nachher auch noch kurz vor, einfach durchzugehen. In der Regel, das Familienandachtsbuch Generation der Gnade, es baut auf die Sonntagsschule auf. Ja, das, was Sie am Sonntag gehört haben, wird in der Woche vertieft. Und man muss sich nicht jeden Tag hinsetzen und sagen, okay, was lese ich jetzt? Ja, was mache ich? Sondern du hast 5 Tage einen Plan für 5 Tage. Und wenn du jeden Abend Familienandacht machst, dann kannst du 2 Tage irgendwas anderes lesen, oder? Was auch immer, ja, manchmal schafft man es nicht oder irgendwie abends ist viel los oder so, aber es hilft in der Entscheidung. Ja. Lest den Bibelabschnitt. Ja, in der im Familienandachtsbuch von Generation der Gnade ist immer ein Abschnitt, der als Grundlage dient. Ja. Letzte Woche hatten wir die 9 Plagen. Die Vorbereitung der Plagen Ägyptens. Ja, diese Woche ist es die Vorbereitung für das Passafest. Und manchmal war es ein langer Text. Aber lies Gottes Wort. Lies es mit Begeisterung. Lies es mit Leidenschaft. Ja, wir wollen uns nicht, und es ist gut, wenn unsere Frauen das sagen, aber es ist nicht löblich, das zu hören, wenn sie sagen, am Sonntag im Gottesdienst hast du viel mehr Begeisterung über Gottes Wort wie zu Hause abends bei der Familienandacht. Ja, und es ist gut, wenn sie sagen und uns darauf hinweisen, das wollen wir nicht tun. Wir wollen auch zu Hause begeistert sein und ihnen nahe bringen, Gottes Wort ist lebendig. Ja, lies Gottes Wort. Ja. Lerne Gottes Wort auswendig. Ja, es gibt, also gerade in der Kombination von Generation der Gnade, wir stellen es nachher auch nochmal vor, aber das ist so toll, dass viele Aspekte abgedeckt sind. Ja, Sonntag die Kinderstunde und dann der Lernvers, der während der Woche gelernt wird und immer durch die ganze Woche hindurch wiederholt wird. Ja. Lies andere gute Bücher, christliche Bücher. Ja. Lies auch vor allem diejenigen von euch, die Kinder in unterschiedlichem Alter haben, ja, die Herausforderung kennen wir auch. Ja. Und unser Kleinster, der ist 2 und die Älteste, die ist 12. Ja, das ist ganz, also ein breites Spektrum. Da bietet es sich an, tatsächlich zum Beispiel Generation der Gnade ein bisschen für die Älteren zu lesen und durchzugehen. Und die Kleinen, die verstehen nicht wirklich viel, ja, also um nicht zu sagen gar nichts, ne? Am besten verstehen sie schon. Also unsere 6-Jährige, wenn wir durchgehen, dann sagt sie, was? Manchmal, und man merkt einfach, es ist ein bisschen für die Größeren, aber lest auch was für die ganz Kleinen. Also, es gibt so gute Kinderbibeln, wo wir dann einfach ein Kapitel noch für die einfach nur vorlesen für die 2-, 4-, 5-, 6-Jährigen. Nun, was noch? Was gehört noch dazu? Bete mit allen zusammen. Thomas Brooks, er sagt, eine Familie ohne Gebet ist wie ein Haus ohne Dach, offen und ungeschützt für jeden Sturm aus der unsichtbaren Welt. Und wie wahr hat er? Ja. Gebet ist Anbetung. Es ist Teil der Familienandacht. Und auch hier lernen die Kleinen von den Erwachsenen. Die Gebete sollten eher kurz statt zu lang sein. Ja, wenn du lange betest, dann zieh es vor, alleine zu beten in der stillen Zeit. Ja, sei selbstdiszipliniert. Wir wollen nicht nur bitten, sondern wir wollen unseren Kindern auch beibringen, zu danken. Und Esther, meine Frau, die hat eine ganze Liste so aufgestellt, wofür wir alles danken. Das war irgendwie, glaube ich, sogar sowas zum Basteln in der Sonntagsschule, in der Kinderstunde. Ja, wie eine Uhr, sah aus wie eine Uhr, ja, wo man für die unterschiedlichen Dinge danken kann. Wir wollen Gott preisen und ihn dann beten. Wir wollen füreinander beten, ja, die Herausforderung des Alltags. Nimm Gebetsanliegen hinein in die Familienandacht, mit denen die Kinder etwas anfangen können. Wo sie einen Bezug dazu haben. Zum Beispiel nehmen wir wirklich einige Gebetsanliegen unserer Gemeinde in die Familienandacht mit hinein. Und das macht deutlich, sie sind Teil der Gemeinde. Sie sind nicht Mitglieder, aber sie gehören zusammen. Und sie beten auch momentan bei uns für neue Räumlichkeiten, wie Kinder. Und ich denke, ich bin dann immer überrascht, wenn sie für Anliegen beten, für die wir eigentlich beten. Und wenn sie mitziehen, mittragen und mit dabei sind. Bete für die Errettung von Ungläubigen. Wir hatten angefangen, für die Rettung von einigen zu beten, und momentan ist es fast schon jeden Abend, beten sie immer für die eine Person. Bete auch vor den Kindern für die Errettung der Kinder. Ja. Betet ihr bei der Familienandacht, dass Gott eure Kinder, und dann nennt ihr sie alle beim Namen, errettet? Tut das. Ja. Es macht deutlich, dass die Kinder hören, ihr betet zu Gott, dass er sie errettet. Und wir tun es regelmäßig, dass wir für sie beten. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, Gebetskarten, einfach diese Karteikarten, ja, die man früher zum Vokabellernen gebraucht hat, einfach die zu nehmen. Ich hatte lange die Idee, und ich glaube, bei mir hat es 2 Jahre gedauert, bis ich es umgesetzt habe, was wirklich traurig ist, es allein zu gestehen. Aber klebt einfach Fotos von den Leuten aus eurer Gemeinde drauf, ja, von Missionaren, für die ihr betet, für eure Familien. Und das ist eine gute Möglichkeit, dann in der Andacht einfach die Karten zu verteilen. Ja, wenn sie nicht immer wissen, wofür soll ich denn beten, ja, dann habt sowas für Montag, beten wir für die, Dienstag für die, Mittwoch für die. Und so lernen sie, dass man einen Gebetsplan hat. Aber auch, es fällt ihnen einfacher, wenn sie eine Karte haben und wissen, okay, ich bete heute für diejenigen. Das ist eine Hilfe, was ihnen, was erleichternd ist. Ja, manchmal stellt man sich die Frage, die habe ich mir auch gestellt, ist es nicht Heuchelei, wenn man den Kindern beibringt, dass sie beten, ohne dass sie gerettet sind? Ja, und es ist keine Heuchelei. Na, Psalm 150, Vers 6, da sagt, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Also die ganze Kreatur wird aufgefordert, Gott zu loben, auch wenn sie noch nicht gerettet sind. Ja, wir bringen ihnen bei, selbst für ihre Errettung zu beten, und ermutigen dazu. Und ich möchte euch nur dazu ermutigen, wenn ihr mit euren Kindern redet und sie in einem Alter sind, wo sie verstehen, was Errettung ist, was ihre Sündhaftigkeit ist, und sie wissen sehr gut, ob sie gerettet sind oder nicht gerettet sind. Ja, und wenn sie merken und wenn sie wissen, dass sie nicht gerettet sind, das wäre ja nochmal ein anderes Seminar über Errettung zu sprechen, aber ermutige sie zu beten, dass Gott sie errettet. Ja. Und nicht nur als jeden Abend, als Floskel, sondern wirklich ernst zu meinen. Ja, bitte um Vergebung, lobe Gott in den Gebeten. Ja. Nun, das dritte Element ist singen. Psalm 69 sagt, ich will den Namen Gottes loben mit Lied. Also trotz aller Vorschriften, zu Hause zu singen, hat niemand verboten. Auch in den gegenwärtigen Situationen nicht. Zu Hause darf gesungen werden und tut es. Ja. Durch Gesang wird Gott verherrlicht. Ja. Wir singen auch nicht jeden Abend. Leider, aber doch gerne, ja. Welche Lieder nimmt man? Kurze, einfache Kinderlieder, ja, besonders wenn man kleine Kinder hat. Lieder, die man schnell auswendig lernt, Lieder, die gut eingängig sind, ja. Wir haben bei uns in der Gemeinde haben wir ein Monatslied, das heißt ein Lied, das wir jeden Sonntag singen, einmal. Also, und dann wechselt es wieder, ein anderes Lied. Manchmal ist es ein neues Lied, das wir lernen. Manchmal ist es einfach ein schon bekanntes Lied, aber einfach, ja. Und wir hatten eine Weile, haben wir das Monatslied immer wieder abends gesungen, ja. Uns nicht zu oft, jeden Abend einmal zu singen. Ich bin überrascht, wie oft Kinder manchmal Hörspiele hören, die sie schon in- und auswendig kennen. Und sie hören sie immer noch. Ja, und das ist wirklich erstaunlich. Aber das ist einfach Wiederholung, ist Teil ihres Lebens. Und das ist ihnen nicht langweilig. Ja, und dasselbe trifft auf Lieder zu. Ja, was ist, wenn ich nicht singen kann? Und dann nimm eine CD und sing mit der CD. Ja. Ermutige sie mitzusingen. Sie können sehr gut mitmusizieren. Ja. Nun, zum dritten Punkt. Wie sieht die Umsetzung der Familienandacht aus? Nun, was sollen wir tun? Und Ich möchte euch dazu ermutigen und habe den Punkt einfach oben gleich genannt. Fang einfach an und sei beständig. Ja, ich möchte euch wirklich ermutigen, anzufangen und beständig zu sein. Sogar gleichgültig, was ihr macht in der Familienandacht. Ja. Vielmehr eine Beständigkeit hineinzubringen, die Regelmäßigkeit, die Priorität. Und mit damit wächst dann auch die Tiefe oder die Breite von dem, was man weitergibt, was man kommuniziert. Ja, es ist nie zu spät, mit Familienandacht anzufangen. Ja, selbst wenn deine Kinder vielleicht schon Teenager sind und du hast es versäumt, mit der Familienandacht einfach Familienandacht einzuführen, dann beginne. Schieb's nicht auf die lange Bank, sondern sag, hey, es tut mir leid, wir haben nie Familienandacht gemacht. Bekenne deinen Kindern, dass es nicht richtig war und dass du es ändern willst und fang an. Die Andacht, die muss nicht perfekt sein. Ja. Die Andacht muss keine Predigt sein. Manchmal haben wir eine falsche Vorstellung von Familienandacht. Ja. Manchmal denken wir, wir müssen den Kindern keine Ahnung was alles vermitteln. Du brauchst keine 20 Stunden, um dich vorzubereiten für eine Familienandacht. Das Ziel ist wirklich, sei lieber beständig, mach lieber eine kurze wie eine zu lange Familienandacht und erlaub keine Ausnahmen. Joel Beakey, er sagt Folgendes. Ich habe es hier auch. Nun, das kennen wir wahrscheinlich sehr gut. Er sagt, wenn du eine halbe Stunde vor der Familienandacht deine Geduld verloren hast, ja, üblicherweise beim Abendessen, was auch immer da geschehen ist, ja, dann rede dir nicht ein, dass es heuchlerisch sei, die Andacht zu leiten. Und wir empfinden genau das, nicht wahr? Also wenn wir gerade zornig waren oder aufbrausend oder den ganzen Abend die Kinder zurechtweisen und ermahnen mussten, ja, dann hat niemand wirklich Freude, an der Familienandacht zu sein. Aber er sagt, genau in diesen Zeiten ist es besser, zu Gott zurückzukehren, anstatt von ihm wegzulaufen. Beginne die Andacht, indem du die Kinder, die deinen Zorn mitbekommen haben, um Vergebung bittest. Die Kinder werden dies respektieren. Sie werden Schwachheit und Sünde im Leben ihrer Eltern tolerieren, wenn sie merken, dass die Eltern ihr Vergehen bekennen und aufrichtig Christus nachfolgen wollen. Das ist so wichtig. Ja, sie vergeben, sie sind bereit, unsere Fehler zu vergeben, wenn wir uns bewusst sind, dass es Fehler sind. Sie und wir wissen, dass die Tatsache, dass der hohe Priester selbst Sünder war, ihn nicht disqualifizierte, für das Volk einzutreten. Er brachte aber zuerst ein Opfer für sich selbst dar. Im Alten Testament, der hohe Priester, der ist seine Sünden bekannt, für sich geopfert, ehe er für das Volk geopfert hatte. Und das ist so wichtig, ja. Wenn wir merken, dass wir gefehlt haben, wirklich das zu bekennen unseren Kindern gegenüber. Nun, wann ist die beste Zeit für eine Familienandacht? Wann macht ihr Familienandacht? Abends, die meisten, ja. Ja, nach dem Essen. Genau. Vorm Essen ist es schwierig, ja. Die sind hungrig und ja, ist viel Gewusel. Ja. Joel Beakey, er sagt, idealerweise zweimal am Tag. Wir sind schon froh, wenn wir es einmal schaffen, nicht wahr? Morgens beim Frühstückstisch, ja. Und hey, für die Damen, für die Ladies, die zu Hause sind, die Mütter, ist eine gute Möglichkeit. Also Esther liest bei uns jeden Morgen den Abreißkalender, die helle Straße mit den Kindern durch. Einfach morgens, bevor die normalerweise zur Schule gehen, was momentan nicht normal ist. Ja, aber in der Regel beim Frühstück, bevor sie zur Schule gehen, ja, ist Teil des Morgens, einfach den kurzen Abreißkalender zu lesen, gemeinsam für den Tag zu beten. Ja. Auch wenn ich nicht zu Hause bin. Aber abends, nach dem Abendessen, vor dem Zu-Bett-Gehen, ist wirklich eine gute Gelegenheit. Ja. Ist abhängig von dem Alter der Kinder, auch von dem Beruf. Ja. Vielleicht hat der eine oder andere Spätschicht oder Nachtschicht oder ist nicht da oder so wie jetzt während der Konferenz. Ich bin abends nie da, wenn die schlafen gehen. Aber das sind Ausnahmen, das ist nicht die Regel, dass wir das nicht dass ich nicht da bin. Ja, wenn die Kinder älter werden, dann gehen nicht mehr alle gleichzeitig zu Bett oder vielleicht sind nicht alle gleichzeitig zu Hause. Ja, dann ist es ideal, wenn die Andacht dann ist, wenn der größte Teil, wenn alle zusammen sind, wenn die ganze Familie zusammen ist. Ja, die Familienandacht, die soll und darf nicht ausfallen, wenn jemand fehlt. Wie ist es, wenn Gäste da sind? Und ich weiß, in der Regel genieren wir uns manchmal. Ja, also wenn Gäste da sind, dann denken wir, oh nein, der sieht, wie wir Familienandacht machen. Ja, ich bin selbst nicht zufrieden, wie ich Familienandacht mache. Aber vergiss es. Es kann gut sein, er hat noch nie eine Familienandacht miterlebt und freut sich, bei einer Familienandacht dabei zu sein. Und ich möchte euch nur ermutigen dazu, ja, wenn ihr, was wir häufig auch haben, ist, dass wir Gäste einfach zum Abendessen, Leute aus der Gemeinde haben, die zum Abendessen da sind, ja, dann nehmen wir sie mit, setzen uns auf die Couch und machen Familienandacht. Und die sind einfach mit dabei und beten auch. Und das ist echt eine großartige Möglichkeit und Ermutigung. Ja, einer der Schüler von Spurgeon, er war häufig bei der Familienandacht zu Gast und so oft er konnte, war er bei ihnen zu Hause und er sagte, er schätzte die Familienandachten und die Gebete von Spurgeon mehr wie seinen öffentlichen Dienst. Ja, unglaubliches Zeugnis dafür, dass Spurgeon nicht nur auf der Kanzel predigen konnte, sondern wirklich auch zu Hause offensichtlich mit der gleichen Leidenschaft seinen Kindern und seiner Frau gedient hat und was wir notwendig haben. Wie lange soll eine Familienandacht sein? Ja, abhängig vom Alter. 1,5 Stunden? Nein. Nee. Genau. Ja, tendenziell lieber kürzer wie zu lang. Ja. Ich meine, es ist abhängig, ob die Kinder klein sind. Wenn wir eine zu lange Andacht machen, kann es gut sein, dass wir sie zum Zorn reizen, anstatt sie zu ermutigen. Ja, zum Glauben zu ermutigen. Ja, 10 bis 20 Minuten ist eine gute Richtung. Ja, man kann gut 10 Minuten für das Lesen und Fragen beantworten und die Unterweisung einplanen. 5 Minuten beten, vielleicht 5 Minuten singen oder wie auch immer. Aber 10 bis 20 Minuten, ja. Aber es ist nicht so wichtig, wie lange sie ist. Der Fokus, den ich mehr betonen will, ist, fang an. Und tue etwas, auch wenn es nur 5 Minuten ist oder wenn es 10 Minuten ist oder wie lange auch immer. Ich möchte viel mehr ermutigen, anzufangen und beständig zu sein und es zu so einer Routine zu machen wie das Zähneputzen. Das heißt, selbst wenn viel los war, es wird noch Zähne geputzt, bevor man schlafen geht. Ja, zu so einer Priorität machen, anstatt wirklich eine viel zu hohe Erwartungen an die Familienandacht zu setzen. Ja. Mach lieber Andacht, auch wenn du nicht singst. Ja. Manchmal kann es sein, dass die Andacht kürzer ausfällt wie sonst. Ja, vielleicht liest du manchmal nur eine kurze Geschichte vor. Bei uns kann es hin und wieder auch vorkommen, dass wir tatsächlich einfach nur beten, weil der Tag so voll ist. Wir waren unterwegs, wir kamen erst 8:30 oder so zurück, was auch immer los war. Und alle sind müde und die Kinder, die huschen ins Bett, ja, da bleibt nicht mehr viel Zeit und wir beten nur noch mit den Kindern, ja. Und wenn es ganz eng ist, dann beten sie nicht mehr, sondern nur noch wir. Aber in der Regel lassen wir das nie ausfallen. Selbst wenn sie manchmal auf Zähneputzen verzichten dürfen, nicht auf das Gebet am Abend mit ihnen, ja. Nun, erstelle einen Plan. Setz dich hin und mach einen Plan. Ja. Ich kann mich erinnern, es gab Zeiten, wo ich fast jeden Abend überlegte, was lese ich heute. Ja, das ist nicht gut. Nimm irgendetwas. Wenn ihr eine Kinderbibel habt, dann nimm die Kinderbibel, fang vorne an und hör hinten auf. Ja. Und das haben wir mehrmals gemacht. Einfach von vorne angefangen, durchgelesen. Und ich war überrascht, wie viel man schafft zu lesen. Ja. Wie oft man durch die Kinderbibel hindurch gehen kann. Nimm eine andere Kinderbibel, ja. Nimm etwas anderes. Ja. Ein anderer Aspekt ist, versuch die Familie mit einzubeziehen. Zum Beispiel ins Bibellesen. Es kann gut sein, ja, wenn du schon ältere Kinder hast, dann dann lass sie den Bibeltext vorlesen. Ja, bring ihnen bei, das vorzulesen. Ja, ich würde jetzt nicht gerade den Erstklässler, der gerade buchstabieren gelernt hat, bitten, 1. Mose 3 vorzulesen. Dauert das eine Stunde, dann sind wir wirklich bei einer Stunde. Und B, der jüngere Bruder mit 4 oder so, der versteht nichts davon, vom Buchstabieren. Ja, also einfach weise zu sein im Sinne von, aber ermutige. Ja, wenn die größer sind, ermutige sie, dass sie selber parallel zu der Familienandacht, ja, unabhängig von der Familienandacht, ihre eigene stille Zeit machen. Ja, einen Bibelleseplan durchgehen oder ein Andachtsbuch durchgehen, aber einfach dazu ermutigen. Ja, ein wichtiger Aspekt, den ich immer wieder merke, ist Fragen. Ja, wie können wir die Kinder mit einbeziehen in die Andacht? Und sie lieben Fragen. Also in Generation der Gnade, wenn wir das durchgehen, ja, da sind am Schluss immer Fragen drin. Und ich muss dann immer gucken, welche Frage ist für 12 Jahre, für 9 Jahre, für 6 Jahre geeignet. Und dementsprechend ändere ich die dann immer. Aber sie lieben Fragen. Sie wollen gefragt werden, ja. Das ist Teil des Lernens von ihnen. Und wenn ich vergesse, Fragen zu stellen, oder wir lesen was anderes, wo keine Fragen drin stehen, dann fragen sie schon, sagen, stellst du Fragen? Ja, es ist einfach Teil des, von wie Kinder lernen, wie sie heranwachsen. Ja, oder auch beim Musizieren. Ja, auch wenn Kinder im Alter von 5 oder 6, wenn sie noch nicht Klavier spielen oder Geige oder was auch immer, ja, sie können sich bewegen zur Musik, ja, können sie tatsächlich, ist erlaubt. Sie können irgendwie so ein, wie nennt man das, ein Eggshaker, kennt ihr das, sowas, irgendwas, oder eine kleine Trommel oder so. Ja, einfach ermutigen, mit etwa zu musizieren, mit dabei zu sein. Nun, welche Herausforderungen haben wir, wenn wir an die Familienandacht denken? Was sind die größten Herausforderungen, die ihr habt?
Das Kind direkt zu vermitteln.
Ja, ja. Für das Alter entsprechend, ja.
Und eben auch so diese eigene geistliche Haltung, wie du schon sagtest, ne? Wenn er vorher was gelesen ist oder sowas,
ja.
Ja. Dass man das erst klar macht, so vor Gott, ne? Dass man innerlich das wirklich mit Freude auch tun kann.
Ja. Die Erwartung. Die Erwartung, ja, ich glaube, ein wichtiger Aspekt. Es sind einige. Ich denke, eine der größten, die noch niemand genannt hat, ist, wir haben keine Zeit. Ja. Wahrscheinlich hat sich niemand getraut, das zu sagen. Weil es würde, das ist nicht so gut. Ja. Aber wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, was drücken wir aus damit? Wir drücken aus, dass Gottes Wort nicht wirklich eine hohe Priorität hat für unser Familienzusammensein, nicht wahr? Ich meine, wie viele Stunden beschäftigen Sie sich mit Hörspielen, mit Fernsehen oder irgendwas zu gucken oder was auch immer tun? Und 10 bis 20 Minuten pro Tag sagen wir, hey, die können wir nicht einplanen. Ja, ist eigentlich nur eine Planungssache. Ja, ist ein Bruchstück von den Dingen, die Sie sonst immer tun. Ja, eine andere Ausrede ist, es sind nicht immer alle da. Ja, nur weil jemand gerade wirklich verreist ist, auf Klassenfahrt, was es eh nicht gibt, gerade, alle sind zu Hause, nur weil jemand vielleicht gerade verreist ist oder so, bedeutet das nicht, dass wir die Andacht ausfallen lassen, sondern trotzdem, oder jemand übernachtet bei Freunden oder was auch immer, trotzdem gibt es Andacht. Eine andere Ausrede ist, unsere Familie ist zu klein. Ja, das kennen vielleicht die zu zweit sind und noch keine Kinder haben oder ganz kleine Kinder haben. Ja, aber selbst wenn ihr nur ein Ehepaar seid, dann seid ihr schon zu zweit. Das reicht aus für Familienandacht, auch wenn Kinder noch nicht da sind oder noch klein sind. Ja. Eine andere Ausrede, die wir haben, ist, unsere Familie ist zu verschieden, damit sie profitieren. Ja, die Kinder, die sind zu alt und wenn wir denen das entsprechend machen, dann verstehen die Kleinen nichts. Ja, das ist tatsächlich der Fall. Vor allem, wenn man Säuglinge, Schulkinder, Teenager hat. Aber Nun, Ziel ist, dass die Großen wie die Kleinen etwas verstehen und wir richten uns an das Niveau der Großen und versuchen in Worten von den Kleinen zu kommunizieren, dass sie was verstehen. Und selbst wenn wir merken, dass die Kleinen nichts verstanden haben bei Fragen, was wir durchaus tun, ja, dann kann man es nochmal in einer wirklich ganz, ganz niedrigen Art und Weise kommunizieren, sodass sie zumindest einige Aspekte verstehen. Die Kleinen, die können lernen, ein paar Minuten still zu sitzen, während man den Großen etwas erklärt. Ja, unser Kleiner, der ist 2 und der läuft und krabbelt. Und da erwarte ich jetzt nicht, dass er viel versteht und mitnimmt. Aber er ist dabei, er sieht, wie die Großen zuhören. Und ich habe festgestellt in den letzten Monaten, also wo er noch wirklich... Also, dass er immer ruhiger und immer stiller wird und es wird für eine Gewohnheit einfach ruhig zuzuhören, dabei zu sitzen. Manchmal nehme ich ihn einfach auf den Schoß, damit er wirklich nicht herumwuselt und ein bisschen lernt, still zu sitzen. Ja, die Kleinen, die lernen, wie man Sprache auch kommuniziert, sodass die Kleinsten etwas verstehen. Ja. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr wirklich große Diskrepanzen habt, dann kann man etwas machen, speziell für die Großen. Die Kleinen hören einfach zu. Oder, ja. Und speziell etwas für die Kleinen. Einfach eine Bibelgeschichte durchlesen, das nicht anspruchsvoll ist. Ja, eine Herausforderung oder was wir uns eine Ausrede ist, die Kinder sind unruhig. Ja, je kleiner, desto mehr. Ja, das stimmt. Aber die perfekte Familienandacht, die wird es nie geben. Und in gewisser Weise leben wir in diesen zwei Spannungsfeldern. Ja, zwischen sie sitzen, haben brav ihre Hände auf dem Schoß und bewegen sich kein Millimeter. Ja, mucksmäuschenstill wie auf der Kirchenbank. Und zwischen die Kinder spielen und kriegen gar nicht mit, dass jemand Andacht macht. Ja. Bei uns zum Beispiel ist die Regel so, dass bei der Familienandacht nicht gespielt wird. Ja, das ist eine ganz normale Regel und die ändert sich nicht jeden Tag, aber ich muss jeden zweiten Tag daran erinnern, dass die Regel immer noch gleich ist. Ja, einfach in Freundlichkeit sagen, hey, kannst du, ja, wir spielen nicht bei der Familienandacht und sie wissen dann, ja, sie verstehen das sehr gut. Oder ich kann die Familienandacht nicht gut leiten. Ja. Aber selbst dann frag jemanden, fang langsam an und bitte Gott um Hilfe. Ich glaube, du hattest es angesprochen, ja, eine große Herausforderung ist, eine zu hohe Idealvorstellung zu haben von der perfekten Andacht. Und ich habe auch vor Augen, habe ich die perfekte Familienandacht. Ja, das ist nach dem Abendessen kommen alle zur Ruhe und alle sitzen da und beschäftigen sich eine halbe Stunde mit der Bibel, mit Gottes Wort. Ja, jeder studiert ein bisschen was für sich und dann die Kleinen könnten was ausmalen und dann liest man gemeinsam in der Bibel, man geht ins Wohnzimmer, man singt, man hat viel Freude dabei. Man macht Andacht und betet. Ja. Wisst ihr, wie oft die perfekte Andacht stattgefunden hat? Die perfekte Andacht? Ich glaube, ich kann es an einer Hand oder höchstens zwei abzählen. Ja. Es gibt sie nicht. Und selbst wenn es die perfekte Andacht nicht gibt, ja, wir wollen beständig sein, dazu ermutigen, täglich es zu einer hohen Priorität zu machen. Ja, so wie das Zähneputzen, mehr wie das Zähneputzen. Nun, der Segen der Familienandacht, und dann ist schon der vorletzte Punkt. Erstens, Familienandacht verfolgt das ewige Wohl deiner Familie. Du wirst nicht, bis wie viel Uhr haben wir Zeit? Bis 3:15, ne? Ja, ich glaube. Ja, wann geht der nächste Vortrag los? 15.15 Uhr? Ah, okay. Nee, ich darf nicht überziehen. Ich bin nachher drüben. Familienandacht verfolgt das ewige Wohl deiner Familie. Und wir werden nicht immer sofort gleich Früchte ernten oder sofortige Ergebnisse sehen. Was wir uns auch bewusst sein müssen, ist, Familienandacht rettet unsere Kinder nicht. Das Einzige, was rettet, ist, Gott rettet sie. Das Evangelium rettet sie. Wir kennen nicht den ewigen Ratschluss Gottes, aber er sagt, dass er sich an diese Dinge bindet. Er will, dass wir auf Hoffnung sehen und arbeiten. Das heißt, wir sehen und arbeiten und wir pflügen in ihren Herzen, ohne direkt Ergebnisse zu sehen. Und das ist, was Gott will. Und das ist, was Gott ehrt. Und das ist, was wir tun wollen. Ja, wir können sie nicht erretten, auch wenn wir es wollten. Spurgeon erinnert sich sehr gut, wie seine Mutter unter Tränen für ihn betete mit folgenden Worten. Und er hörte ihr zu, wie sie betete. Sie betete nämlich: Herr, du weißt, wenn diese Gebete nicht in Charles' Bekehrung beantwortet werden, werden diese Gebete am jüngsten Tag gegen ihn zeugen. Und Spurgeon schrieb: Der Gedanke, dass die Gebete meiner Mutter am Tag des Gerichtes Zeugen gegen mich dienen würden, versetzte mein Herz in Angst und Schrecken. Ja. 1. Samuel 2, Vers 30 sagt: Wer mich ehrt, den werde ich ehren. Und das wollen wir tun. Ja. Familienandacht fördert ein harmonisches Zuhause. Nun, eine regelmäßige Familienandacht wird dafür sorgen, dass es zu Hause wirklich gesegneter ist, dass Harmonie das Haus erfüllt, insbesondere in herausfordernden Zeiten. Ja, Arthur Pink, er sagt, Familienandacht verhindert viel Sünde. Ja, wir bringen den Kindern die Majestät Gottes bei. Wir bringen den Kindern bei, dass Gott die Autorität ist, dass sein Wort die Wahrheit ist. Ja. Und C, Familienandacht gibt uns Ruhe und Frieden. Nun, erstens brauchen wir Ruhe für unser Herz. Und das ist, wo wir zur Ruhe kommen in Gottes Wort. Und gleichzeitig brauchen wir Ruhe für unser Gewissen. Nun, wir können die Kinder nicht erretten. Und trotz den besten Absichten und jeden Abend Familienandacht und sogar singen, kann es sein, dass die Kinder nicht gerettet werden. Sicherlich kann man immer mehr tun, ja. Aber wenn wir unsere Kinder in der Furcht Gottes erziehen, dann finden wir darin Ruhe, dass wir in gewisser Weise, wie Paulus sagen können: Ich habe den ganzen Ratschluss Gottes gelehrt. Ich bezeuge, dass ich heute rein bin von aller Blut. In gewisser Weise bringt das wirklich unser Herz Ruhe im Bewusstsein, dass wir ihnen den Ratschluss Gottes beigebracht haben, dass wir ihnen Christus nahe und lieb gebracht haben. Ohne dass wir können sie nicht zwingen, gerettet zu werden. Wir können sie nicht erretten. Ja, das ist das Werk des Heiligen Geistes, das wir nicht tun können. Und darin findet unser Herz Ruhe und Zuversicht. Nun, ein paar Aspekte, ja, hilfreiches Material für die Familienandacht. Oh, ja. Hier sind einige Beispiele für die ganz Kleinen, ja, von 3L, Gottes einzigartige Geschichte, Kinder. Bilderbibel. Die hier, vielleicht kennt ihr die von CLV, ich weiß gar nicht, wie der Titel heißt, aber die sind wirklich die Reihe, 31 oder 33 kleine, viele Bücher. Die sind echt toll. Was ich besonders toll finde, ist, die gehen durch kleine Propheten durch, die man sonst nie in irgendeiner Familienandacht hätte. Amos und also wirklich Zacharia und also wirklich kleine Propheten, die man sonst in der Regel vollkommen übersehen würde. Und das ist wirklich gut für die Kleinen. Man kann einfach vorlesen und ist gut verständlich für 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das eher das kleinere Alter. Für die Größeren, wahrscheinlich so ein bisschen ab Schulalter und mehr, Generation der Gnade. Hier zum Beispiel, jede Lektion ist so aufgebaut, dass man einen Bibeltext als Grundlage hat und dann die Wahrheit erklärt. Manchmal lese ich den Text vor, manchmal formuliere ich ihn in eigenen Worten, manchmal ist der Satz ein bisschen kompliziert und dann hat man tatsächlich die Autorität, den Satz zu ändern. Also wenn man merkt, dass der Satz wirklich zu schwer verständlich ist für die Kids, dann ändert ihn. Ja. Und dann hier die Fragen, also die ein bisschen anregen, um das Gehörte wiederzugeben oder Diskussionen, um sich mit den Größeren ein bisschen auszutauschen. Ja, dann die Bibel, der Bibelvers, ja, der Lernvers, der steht dann immer dort: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist dann immer der Lektionsvers. Ja, das Lamm ist auch ein sehr gutes Buch für die es kennen. Ja, oder Der Giftbecher von R.C. Sproul ist ein tolles Buch, einfach zum Vorlesen für die Kleinen. Und das Rechtfertigung und Errettung wirklich sehr gut erklärt. Anne de Vries, ja, nach wie vor Das gibt es auch als Hörbuch, ja, für die, die es nicht kennen. Also Hörbuch ist unglaublich, unglaublich gut. Also der Mann ist ein Mann, der die geschrieben hat. Ich dachte immer, es war eine Frau, bis ich wirklich auf Wikipedia mal nachgeguckt hatte. Der Mann, der hat seine Hausaufgaben wirklich gemacht. Also in der Auslegung ist er, also trifft er den Punkt so extrem gut. Also unglaublich. Manchmal würde ich den Predigern die ermutigen, die Hörbibel zu hören, weil er einfach so gut die Hauptaussage trifft. Bis auf wenige Ausnahmen, aber ja. Ja, dann für die Größeren, die schon ein bisschen lesen können, ja, kennt ihr wahrscheinlich die Comics, tägliche Entdeckung. Ich meine, es gibt so viel Material. Ja. Hier die Reihe von Bethanien auf Fels gebaut. Joel Beakey, einfach Geschichten über die Errettung. Und die sind so gut. Die beschreiben, das sind so viele Geschichten, wie Gott Menschen errettet. Ja, was hilft, ins Gespräch zu kommen. Ja, die Pilgerreise. Ein gutes Buch, besonders für die Eltern. Das ist echt ein Buch, das man einmal im Jahr lesen sollte, ist die Pflichten der Eltern. Einfach in Erinnerung zu rufen, was ist meine Pflicht als Eltern? Meine geistliche Pflicht. Dann ein paar Hörspiele. Ja, die drei von Us kennt ihr bestimmt alle. Es gibt so viele, auch Biografien, diese Hörspielbücher von SCM. Wer ein Apple-Abo hat oder Spotify, ja, die kann man sogar dann kostenlos, die sind mit dabei. Ja. Also allein dafür lohnt sich manchmal schon ein Abo, um die wirklich zu hören, ja, mit den größeren. Ja, wir haben auf unserer Webseite von der Gemeinde, leuchtturm.info, haben wir einen Artikel, wo einfach sehr viel Material für Kinder da ist. Wenn noch was interessiert, also ganz unterschiedliche Aspekte, was man alles nutzen kann. Ja, soweit. Habt ihr noch Fragen oder Ideen, Ergänzungen? Das große Ziel ist wirklich, ermutigen, Andacht zu machen, ja. Die Erwartungen nicht zu hoch setzen, weil wenn wir sie zu hoch setzen, dann werden wir immer aufschieben und sagen, hey, ich fange nächste Woche an mit Andacht. Nein, du fängst heute besser an mit Andacht. Lieber kurze Schritte, lieber einfach nur etwas lesen, gemeinsam beten und dann steigerst du, ja, dann singst du das nächste Mal mit. Ja. Und wir im Bewusstsein, dass wir konstant herausgefordert sind. Ja, es ist wirklich ein Kampffeld, genauso wie unsere persönliche stille Zeit, wo wir immer wieder herausgefordert sind und dazu neigen, Abstriche zu machen und sie zu kürzen. Genauso die Familienandacht. Fragen? Ideen? Ergänzungen?
Ich weiß auch, wie wir uns mit dem Gebet immer schwer getan haben, ob die jetzt beten sollen oder nicht.
Ja.
Auf der einen Seite der Gedanke, ja, man bindet sich gleich mit ein. Auf der anderen Seite dieses Privileg, Gott Vater zu nennen, ist ja dem, der an Jesus glaubt.
Ja.
Also wir haben es jetzt so gehalten, wir haben sie nicht beten lassen, aber nach einer Zeit wollten sie selber und da haben wir sie nicht gehindert. Also,
mhm. Ja.
Ja,
das ist ein guter Aspekt, den du ansprichst. Also manchmal, sie wollten, wie gehe ich um, wenn sie nicht wollen? Also das ist bei uns auch, und ich denke, es ist, wenn Sünde da, also wenn, natürlich sind sie Sünder, und manchmal ist wahrscheinlich mehr Sünde da, kennen wir aus unserem Leben als Kind. Manchmal ist mal weniger Sünde da, und manchmal wollen sie nicht beten. Wie gehen wir damit um, wenn sie nicht beten wollen? Ja. Und der falsche Ansatz ist, sie zu zwingen, zu beten und wir denken, oh, alles ist gut in ihrem Leben. Ja, das ist nicht korrekt. Ja. Wir ermutigen sie, aber wenn sie sagen, oh, ich will nicht beten, dann ist okay. Dann müssen sie, also wir zwingen sie nicht dazu zu beten, aber ermutigen sie dazu. Ja. Hier wirklich auch nicht gesetzlich zu werden und nur auf die Äußerlichkeit zu achten, ist extrem wichtig. Ja, wir wollen nicht nur, dass sie beten und wir denken, okay, alles ist gut in ihrem Leben und es ist nicht alles gut. Ja. Gut, dann lass mich beten, schließen wir und gehen in die Pause. Herr, wir danken dir für die Erinnerung, wie wichtig die Notwendigkeit der geistlichen Unterweisung und Belehrung ist. Und Herr, du hast uns unsere Kinder anvertraut, damit wir sie in deiner Furcht erziehen. Und wir wollen, Herr, diese wichtige Aufgabe, diese Priorität stets vor Augen halten. Vergib du uns, wo wir sie vernachlässigen, wo wir zu kurz kommen, wo wir unserer Bequemlichkeit nachgeben und einfach zu faul oder zu bequem sind. Herr, hilf uns, die Priorität hochzusetzen und darin zu wachsen, Herr, in der Beständigkeit, aber insbesondere auch, Herr, diesen Aspekt als Leiter und als Hirten der Gemeinde in unseren Gemeinden mehr und mehr zu kommunizieren und die Notwendigkeit aufzuzeigen und Männern zu helfen in der Umsetzung ihrer Verantwortung wahrzunehmen zur Familienandacht. Wir danken dir für dein Wort und die Ermutigung. Amen.